Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, morgen vor 499 Jahren, morgen erschütterte ein Mann die damalige Welt, indem er ein Plakat an die Schlosskirche von Wittenberg heftet. 95 Thesen sind es, die der Theologieprofessor Martin Luther auf diesem Wege veröffentlicht. Zeitgleich wird der Text auf dem Postweg in alle Lande verschickt, an Kirchenfürsten, Pfarrer, Multiplikatoren. Es ist der Aufruf zur öffentlichen Debatte. Luther schreibt in seinem Vorwort: Aus Liebe zur Wahrheit und in dem Bestreben, diese zu ergründen, soll in Wittenberg unter dem Vorsitz des ehrwürdigen Vaters Martin Luther, Magisters der freien Künste und der heiligen Theologie, sowie deren ordentlicher Professor da selbst, über die folgenden Sätze disputiert werden. Das ist Luthers Text heute, also morgen vor 499 Jahren. Und dann weiter sagt er, deshalb bittet er, also Luther, die nicht anwesend sein und mündlich mit uns disputieren können, dieses in Abwesenheit schriftlich zu tun. Im Namen unseres Herrn Jesu Christi. Amen. Und dieses Papier schlägt ein wie eine Bombe. Luthers Thesen erschüttern den Zeitgeist und die Macht des Global Players namens römisch-katholischer Kirche. Und wir fragen, was war eigentlich so dramatisch? Was war eigentlich so dramatisch, dass wir heute noch davon reden? Anlass war ja der sogenannte Ablasshandel, damals vorangetrieben durch den Dominikanermönch Johannes Tetzel. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt, war sein Werbeslogan. Aber der Ablass, der diente nicht nur dem Eintreiben von Baugeld für den Petersdom, sondern er verschaffte den Gläubigen ein gutes Gewissen und der Kirche Macht über die Seelen ihrer Schafe. Sollte Luther dagegen im Recht sein, dann wäre die Pyramide der Macht mit einem Schlag auf den Kopf gestellt. Nicht mehr Papst und Konzilien entscheiden dann über die Gültigkeit der Bibel, sondern genau umgekehrt. Die Bibel sitzt auf dem Thron, sola scriptura, allein die Schrift, an ihren Aussagen muss sich jeder messen lassen. Und vor ihrer Instanz sind alle gleich, Papst, Kaiser, Bauer, Professor. Und hier liegt schon damals der eigentliche Skandal von Luthers Thesen. Gottes Wort, die Bibel, schlägt alle menschlichen Instanzen. Im Kern geht es also um die Frage, wo liegt die letzte Autorität? Liegt sie beim Papst oder liegt sie bei der Bibel? Luther stellt das Wort Gottes und Menschenwort ganz klar gegenüber. In Antithese. Er sagt zum Beispiel in These 21, deshalb irren jene Ablassprediger, die sagen, dass durch die Ablässe des Papstes der Mensch von jeder Strafe frei und los werde. These 27, Menschenlehre, also im Gegenüber zu Gotteslehre. Menschenlehre verkündigen die, die sagen, dass die Seele aus dem Fegefeuer emporfliege, sobald das Geld im Kasten klingt. Oder These 62, der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Und dieser Autoritätskonflikt wurde von der römischen Kirche schon damals klar erkannt. Ein Freund der Kurie, Silvester Prierias, schrieb damals als Antwort auf die Thesen, Zitat: Wer nicht die Lehre der Kirche von Rom und des Pontifex von Rom, also des Papstes, als unfehlbare Hüter des Glaubens, wer das nicht anerkennt, von denen doch die Schriften erst ihre Kraft und Autorität beziehen, der ist ein Heretiker, ein Irrlehrer. Also er sagt ganz deutlich, die Schriften bekommen ihre Autorität nur durch die Kirche, durch den Papst. Das sind die unfehlbaren Hüter des Glaubens. Und das ist der Skandal. Und wir müssen sehr klar sagen, an dieser Position der römisch-katholischen Kirche hat sich bis heute nichts, aber auch gar nichts geändert. Sie wird nur moderater vorgetragen, das ist alles. Und Sie haben das wahrscheinlich mitbekommen, morgen wird ein großer Gottesdienst in Lund in Schweden gefeiert werden, zusammen mit dem Papst, also auch der Papst darf zu diesem Gottesdienst mit einladen. Und das Ganze wird, wenn man gemeinsam einlädt, gefeiert als ein Durchbruch, als habe die römische Kirche die EKD oder die evangelische Landeskirchen als Kirche anerkannt. So wird es auch präsentiert. Aber das ist der glatte Selbstbetrug. Die römische Kirche hat keinen einzigen Text zurückgenommen von jenen Texten, in denen sie ganz klar sagt, wir sind allein die wahre Kirche und in dem sie deutlich den Evangelischen das Kirchesein abspricht. Also lassen Sie sich da nicht irritieren, wenn Sie morgen die Jubelberichte hören werden. Die römische Kirche hat an dieser Stelle auch die Frage, an der Frage von Kirche und Schrift nichts, aber auch gar nichts geändert. Ein Beleg dafür ist der sogenannte Jugendkatechismus, JUKAT, der ja nun gefeiert wird als besonders bibelnahe neue Öffnung der römischen Kirche. Der JUKAT ist ein Mittel, um römisches Denken schon den Jugendlichen nahezubringen. Da steht in These 12, woher wissen wir, was zum wahren Glauben gehört? Antwort dann, den wahren Glauben finden wir in der Heiligen Schrift und in der lebendigen Überlieferung der Kirche. Gleich Tradition. Und dann nächste Frage, Absatz 13, kann sich die Kirche in Glaubensfragen irren? Antwort, die Gesamtheit der Gläubigen kann im Glauben nicht irren. Wie die Jünger Jesus von ganzem Herzen geglaubt haben, so kann sich ein Christ ganz auf die Kirche verlassen, wenn er nach dem Weg des Lebens fragt. Zitat Ende. Das ist der Jugendkatechismus neuesten Datums. Das ist die offizielle Position. Und das hat für den Einzelnen natürlich existenzielle Folgen. Denn so schiebt sich zwischen Gott und den Einzelnen eine Institution. Deswegen beansprucht der Papst ja auch den Titel Pontifex Maximus. Oberster bzw. größter Brückenbauer, der Pontifex, und das meint eben die Brücke zwischen Gott und uns. Der oberste Brückenbauer ist der Papst. Schiebt sich dazwischen. Wenn aber die Bibel die letzte Autorität hat, dann steht der Einzelne mit seinem Gewissen direkt vor Gott und seinem Wort. Und es kann sich niemand dazwischen schieben. Und es kann uns niemand vertreten. Und so lehrt es die Bibel. Die Bibel lehrt ganz klar, kein Mensch kann einen anderen Menschen vor Gott vertreten. Wir können Fürbitte füreinander tun, aber wir können einander nicht vor Gott vertreten. Aber seit Jesus am Kreuz starb und unsere Verdammnis ertragen hat und die Strafe für unsere Schuld auf sich nahm, seitdem ist der Vorhang zerrissen. Der Weg ist frei für jeden Einzelnen persönlich. Keiner braucht irgendeinen menschlichen Beistand mehr. Wer sich jetzt direkt an Jesus wendet und sagt, Herr, erbarme dich über mich, der wird gerettet. So sehen wir auch in Hebräer 4, Vers 16 ganz deutlich, wie den Christen zugerufen wird. Vorher noch Vers 15, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mit uns mitleiden, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde, also Jesus. Und dann kommt's, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade. Der Weg ist frei, der Vorhang ist zerrissen. Gottes Arme sind geöffnet. Und du musst nicht erst irgendeinen kirchlichen Würdenträger fragen, wenn du dein Verhältnis zu deinem Schöpfer klären willst. Du brauchst nur Jesus. Und die Reformatoren haben aufgrund dieser Erkenntnis das Priestertum aller Gläubigen gelehrt. Jeder Christ ein Priester. Das hat schon Petrus gesagt. In 1. Petrus 2, Vers 9, da sagt er den Christen, ihr seid das auserwählte Geschlecht. Ihr seid das königliche Priestertum, damit ihr verkündigen könnt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ihr, sagt er den Christen, ihr seid das königliche Priestertum. Und so haben es dann auch die evangelischen Bekenntnisse festgehalten. Das große Augsburger Bekenntnis von 1530 sagt, was ist die Kirche? In Absatz 7, die Kirche ist die Versammlung der Gläubigen, wo das Wort Gottes treu gepredigt und die Sakramente richtig praktiziert werden, also Taufe und Abendmahl. Aber an der Spitze steht, wo das Wort Gottes rein gepredigt wird und die Gläubigen zusammenkommen. Da ist Kirche. Und so hat man es dann auch in der Barmer These, die Barmer Thesen waren ja eine Antwort auf die Verfälschung der Kirche durch die Nazis, gewissermaßen deren Gefolgsleute in den Reihen der Landeskirchen. Und in der Barmer These 3 heißt es, die christliche Kirche ist die Gemeinde von Brüdern, in denen Jesus Christus in Wort und Sakrament durch den Heiligen Geist als der Herr gegenwärtig handelt. Das ist die Kirche. Und deswegen konnte Luther sagen, es weiß ein Kind von 7 Jahren, was die christliche Kirche sei. Das sind die Schäflein, die die Stimme ihres Hirten hören. Das ist die Kirche und nichts sonst. Und wo das nicht geschieht, da können Sie eine große Institution haben, da können Sie ehrenvolle Ämter haben, da können Sie wunderbare Räume öffnen und zu großen Festen einladen, aber da ist nicht die Kirche Jesu Christi. Und ich bezweifle auch, dass die Kirche Jesu Christi da ist, wo morgen in der Nähe von Nürnberg Reformationstag gefeiert wird, in Altdorf, in der St. Laurentius-Kirche. Da gibt es erst einen Gottesdienst mit dem Bezirksposaunenchor und anschließend wird dann eingeladen zu einem Vortrag von Ayman Maciek, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden, des Zentralrats der Muslime, Entschuldigung, anlässlich des Reformationstags. Christen und Muslime gemeinsam für Barmherzigkeit und Nächstenliebe. So feiern die ihr Reformationsfest. Ist schon erstaunlich. Da ist nicht Kirche, wo nicht Christus als der einzige Retter und der einzige Weg und die Wahrheit und das Leben verkündigt wird. Da ist nicht Kirche drin, selbst wenn Kirche draufsteht. Aber Kirche ist das Priestertum aller Gläubigen. Dort, wo alle in gleicher Weise vor Gott stehen. Das heißt nicht, dass alle die gleichen Aufgaben haben. Priestertum aller Gläubigen bedeutet nicht, so haben das die Reformatoren noch niemals gemeint, Gemeinde sei ein demokratischer Verein. Das bedeutet das nicht. Die Bibel unterscheidet sehr deutlich zwischen verschiedenen Funktionen, verschiedenen Ämtern, Aufgaben. Paulus drängt darauf, dass die Gemeinden Leitungen berufen und einsetzen, dass es klare Verantwortlichkeit gibt, damit man auch weiß, wer zu behaften ist und wer für was gerade zu stehen hat. Auch Römer 12 betont ja die Verschiedenheit der Gaben und Aufgaben. Und wir haben das in der Lesung aus Johannes 21 gehört. Diese Begegnung mit Jesus nach der Auferstehung, als Petrus den Herrn fragt, was wird aus dem da, aus Johannes? Was wirst du mit dem für einen Weg gehen? Was für Aufgaben wirst du für den bereithalten? Und der Herr sagt dem Petrus einfach, was geht's dich an? Ich habe meinen Weg mit dir, Petrus, und ich habe meinen Weg mit Johannes. Und ich habe meinen Weg mit den einzelnen Glaubensgeschwistern hier in der BEG. Also wir sollen uns nicht gegenseitig beschielen und schauen, was der Herr mit dem einen oder anderen macht. Wir sollen es nicht vergleichen. Jeder von uns steht in einer direkten Verbindung zum Herrn. Wir haben nicht alle die gleichen Aufgaben, aber wir sind ihm alle gleich viel wert. Das ist das Entscheidende. Und das meint Paulus, wenn er in Galater 3, Vers 28 ausruft: Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, sondern ihr seid allesamt einer in Christus. Ihr seid alle erlöst durch den einen und ihr habt alle Zugang zu Gott direkt durch den einen. Ihr gehört alle dem Herrn, sofern ihr euch zu Jesus bekehrt habt, sofern ihr eure Schuld bekannt habt, sofern ihr zugegeben habt, dass ihr den Gekreuzigten und Auferstandenen braucht zum Leben und zum Sterben. Und deshalb spricht Paulus jeweils alle Gemeindeglieder in gleicher Würde als Heilige an. Er sagt nicht, das eine sind die Heiligen und das andere sind die etwas weniger Heiligen. Oder das ekklesiologische Fußvolk oder wie auch immer. Es sind alle Heilige. Keine Differenzierung. Und so hat es ja auch Paulus am Anfang des Römerbriefs geschrieben. An wen geht dieser Brief, Römer 1, Vers 7? An alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes. An die berufenen Heiligen. Und inzwischen auch an die berufenen Heiligen hier in Hannover. Alle stehen in der Verantwortung, dem Herrn zu dienen. Wir dienen dem Herrn nicht, um gerettet zu werden, sondern wir dienen dem Herrn, weil wir gerettet worden sind. Das haben wir auch im Römerbrief gelernt. Und das müssen wir festhalten, liebe Geschwister. Priestertum aller Gläubigen bedeutet gleichzeitig Privileg und Verantwortung. Vorrecht und Verantwortung. Privileg, jeder hat das Recht, direkt vor seinen Herrn zu treten. Jeder darf Gott persönlich als Abba, als meinen Vater ansprechen, sofern er den Weg der Rettung gegangen ist, den Gott uns zeigt. Allein durch Jesus. Aber es bedeutet eben nicht nur Privileg, sondern auch Verantwortung. Jeder soll ihm nun als Priester dienen. Das ist eine Regel ohne Ausnahme. Und damit sind wir wieder mittendrin in unserem Predigttext Römer 12. Wir hatten ja in Vers 4 gesehen, dass alle angesprochen sind. Auch in Römer 1, Vers 7 werden alle adressiert. Zu diesem alle gehören alle Bekehrten, alle, die an Jesus als ihrem alleinigen Retter und Herrn glauben. Und wenn Gott alle, die seine Kinder geworden sind, zugleich alle als seine Priester in Dienst nimmt, dann lässt er uns eben nicht ohne Ausrüstung, nicht ohne Werkzeug. Wenn Gott uns alle an den Gemeindebau stellt, dann gibt er uns auch einen Werkzeugkasten mit. Und diesen Vergleich hatten wir am letzten Sonntag eingeführt. Sie erinnern sich noch, wie wir diesen großen, wunderschönen Werkzeugkasten hier vorne stehen hatten. So viele verschiedene Werkzeuge. Das ist der Werkzeugkasten, den Gott seiner Gemeinde an die Hand gibt. Und die Werkzeuge in diesem Werkzeugkasten sind die Gnadengaben, die Gott seiner Gemeinde anvertraut. Aber dabei geht Gott so persönlich vor. Und das sollte uns zu denken geben. Dass er diesen Werkzeugkasten der Gemeinde nicht einfach pauschal vor die Tür stellt gewissermaßen und sagt, und bedient euch mal und schaut mal, jeder sucht sich da mal so ein Werkzeug raus und schaut mal, wie er damit klarkommt. Sondern Gott macht das anders. Er vertraut diese Werkzeuge jedem seiner Kinder einzeln an. Dem einen ein Werkzeug, dem anderen vielleicht zwei, drei, ganz individuell. Manchmal knüpft er an unsere natürlichen Gaben an, hatten wir gesehen. Manchmal gibt er uns ganz neue Gnadengaben, von denen wir noch gar nicht ahnten, dass wir sie haben könnten. Jedem einzeln. Und die einzelnen Gemeindeglieder bringen dann ihr ihnen von Gott anvertrautes Werkzeug mit in die Gemeinde. Das ist Gottes Weg. Und ich denke, es ist deutlich, dass das nochmal unsere Verantwortung erhöht. Denn wenn Gott uns eine Gabe für die Gemeinde mitgibt und wir bringen sie nicht mit ein in die Gemeinde, wir vergraben die irgendwie, dann fehlt die in der Gemeinde. Und ja, früher oder später wird Gott dann sie wahrscheinlich noch einem anderen, Gott hat ja mehrere Exemplare, wird sie nochmal einem anderen in die Hand drücken, der die dann mitbringt. Aber sie fehlt. Erstmal. Und darum ist es wichtig, liebe Geschwister, dass wir immer wieder fragen, was ist meine Gabe? Was soll ich einbringen? Was ist meine Verantwortung? Und um das praktisch herauszufinden, gibt Gott uns immer wieder Hilfen an die Hand und vor allem auch dadurch, dass er uns seine Gnadengaben in seinem Wort zeigt. Diese Ausführungen der Bibel über die Gnadengaben sind wie ein Prospekt, in dem wir blättern dürfen, um zu gucken, welche davon könnte möglicherweise meine sein. Und wir hatten letzten Sonntag gesehen, Gott gibt seiner Gemeinde nicht zu allen Zeiten den gleichen Gabensatz. In der Anfangszeit der Gemeinde Jesu waren andere Gaben wichtig als jetzt. Und wir hatten das letztes Mal ausführlich gezeigt. Sie können das auch gerne nochmal nachhören auf www.beg-hannover.de und Sie können auch diese Datei sich herunterladen, in der das beschrieben wird. Nachdem die Offenbarung endgültig abgeschlossen war, nachdem Gottes Bibel vollständig vorlag, waren diese Zeichengaben nicht mehr nötig. Also das sind jene Gaben, mit denen Gott diejenigen, die die schriftliche Offenbarung abschließen mussten, besonders beglaubigt hatte. Die Apostel und ihr engstes Umfeld. Und da hatte Gott nochmal viele spezielle, dramatische Dinge geschehen lassen, um die zu beglaubigen und zu autorisieren und zu sagen, jawohl, das sind wirklich meine Boten. Und nachdem die Offenbarung endgültig abgeschlossen war, waren diese Zeichengaben nicht mehr nötig. Und schon im Römerbrief, der deutlich später ist, etwa als der Korintherbrief, als der erste Korintherbrief, werden die spektakulären Gaben nicht mehr erwähnt. Aber dafür gibt es viele andere. Und heute nun wollen wir diese Liste im Römerbrief vollständig durchgehen. Weitere Gabenlisten in der Bibel haben Sie auf Ihrem grünen Zettel vermerkt. Es gibt noch mehr. Der Römerbrief ist keine erschöpfende, vollständige Liste, aber es sind sehr viele typische repräsentative Gaben hier aufgezeigt. Und darum machen wir jetzt den Werkzeugkasten wieder auf in Gedanken und wir schauen rein und wir gucken uns diese 7 Gaben heute an. Und ich verspreche Ihnen, wenn nicht irgendwas ganz Dramatisches geschieht, dass wir heute wirklich bis zu Vers 8 durchkommen. Das Motto dieser Predigt, also dieses zweiten Teils der Predigt, lautet 7 Werkzeuge und 7 Gebrauchsanleitungen. 7, wenn Sie mitschreiben, 7 Werkzeuge und 7 Gebrauchsanleitungen. Macht 14 Punkte, keine Sorge. Das sind ganz kurze Punkte. 7 Werkzeuge und 7 Gebrauchsanleitungen. Erstes Werkzeug hatten wir letztes Mal gesehen, können wir relativ kurz machen, prophetisch reden. Wir lesen nochmal die ganze Liste ab Vers 6. Und wir haben verschiedene Gaben, wörtlich Gnadengaben, nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemandem prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemandem ein Amt, wörtlich müsste man übersetzen, ein Dienst gegeben, so diene er. Ist jemandem Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemandem Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand vor, etwa der Gemeinde, aber das Wort der Gemeinde steht im Grundtext nicht, steht jemand vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Erstes Werkzeug, prophetisch reden. Wir hatten das letzten Sonntag genannt, prophetisch reden für Nichtpropheten. Also prophetisch reden bedeutet zunächst mal öffentlich verkündigen, prophetoio, heraussagen. Und dafür gibt es in der Bibel 2 verschiedene Kategorien, hatten wir gesehen. Es gibt ein erstmaliges Prophetoien, da offenbart Gott etwas Neues. Das ist eine übernatürliche Offenbarung, die Gott schenkt. Und dann gibt es diese andere Kategorie des Prophetoien, das etwas, was bereits vor längerer Zeit niedergeschrieben wurde, früher offenbart wurde, jetzt verkündigt, öffentlich verkündigt und in die Situation hinein ausgerichtet wird. Und wir finden im Neuen Testament beides, neue Offenbarung und Predigen über alte Offenbarung. Und im zweiten Fall mein prophetisches Reden dann eben öffentlich verkündigen auf der Basis von Wahrheiten, die früher bereits offenbart worden sind. In der ersteren Bedeutung gibt es in unserer Heilszeit, nachdem die Bibel abgeschlossen ist, diese Art von Prophetie, soweit wir sehen, nicht mehr. Also Prophetie als neue Offenbarung. Die Bibel ist vollständig. Wir brauchen keine Ergänzung. Gott hat das sehr deutlich gemacht. Aber die zweite Bedeutung, hatten wir gesehen, ist heute noch unverzichtbar. Prophetisch reden, das heißt vollmächtig, öffentlich verkündigen, auf der Basis der biblischen Offenbarung und jetzt in die jeweilige Situation hineinsprechen. Und deswegen hatte Paulus ja noch hinzugefügt, und das ist jetzt die erste Gebrauchsanleitung, also das Werkzeug ist prophetisch reden, und die erste Gebrauchsanleitung lautet, so übe er sie, diese Gabe, dem Glauben gemäß. Und der Glaube, das bezeichnete hier die Glaubenslehre, die Gesamtheit der biblischen Wahrheit, die offenbart wurde. Das heißt, alle Verkündigung muss an dem biblischen Wort ausgerichtet, durch das biblische Wort überprüft werden. Und das gehört eben auch zum Priestertum aller Gläubigen, dass die Gläubigen die Verkündigung überprüfen können und müssen. Und dass, wenn diejenigen, die verkündigen, etwas sagen, was gegen das Wort Gottes ist, dass sie behaftet werden können. Und dass sie nicht sagen können, ja du, ich bin ja hier der Pastor oder der Gemeindeälteste oder derjenige, der Theologie studiert hat oder so, spielt keine Geige. In dem Augenblick, wo derjenige, der verkündigt, gegen das redet, was die Heilige Schrift sagt, kann er behaftet werden, muss er behaftet werden. Und jeder, der verkündigt, muss sich immer wieder überprüfen, ist meine Verkündigung der Schrift gemäß. Das ist hier gemeint. So übe er sie dem Glauben gemäß. Und dann soll er ruhig mit prophetischer Dringlichkeit verkündigen. Ja? Diese Verkündigung ist nicht ein Gesprächsbeitrag. Sie ist nicht eine freundliche Diskussion. Also ich würde meinen, man könnte das so sehen, das ist nicht prophetisch reden. Sie ist nicht eine Einladung zum Dialog. Lass uns doch mal unsere Einsichten zusammenwerfen und schauen, was dabei herauskommt. Sondern sie ist das Wort Gottes hineingeredet in die Situation. Das meint prophetisch reden. Wenn jemand das macht, so mache er das dem Glauben gemäß. Das heißt, so wie es die Heilige Schrift erfordert. So wie die Heilige Schrift uns die Wahrheit vorgibt. Und jetzt kommen wir zum zweiten Part. Das zweite Werkzeug ist Dienst. Da steht eigentlich wörtlich Dienst. Diakonia, das Wort für Diakon, das kommt auch daher. Ist jemandem ein Dienst gegeben, so diene er. Hier geht es um die Gabe der Dienstleistung, wenn man so will. Dieser Begriff Dienst kann ganz viele verschiedene Aspekte bezeichnen, etwa den Dienst bei Tisch, beim Kirchenkaffee hier würden wir sagen, Apostelgeschichte 6, Vers 1, den Dienst am Wort kann es auch meinen. Paulus konnte seinen gesamten Dienst als Diakonia bezeichnen. Es kann finanzielle Hilfsleistung meinen. Insgesamt hat es so die Tendenz, die Sorge für die materiellen Bedürfnisse der Gemeinde zu bezeichnen. Praktische Organisation und Verwaltung. Alles so, was mit praktischer Hilfe zu tun hat, das fällt auch unter diesen Begriff. Auch der Internetdienst zum Beispiel, ohne den die Verkündigung gar nicht diese Öffentlichkeit bekommen könnte, fällt unter diesen Dienst. Die Technik, die Organisation dessen, die Gemeindefinanzen, alles, was in irgendeiner Weise damit zu tun hat, ist hier unter diesem Begriff zu fassen. Und so sollen wir dienen und diese Dienstgabe für die Gemeinde einbringen. Das geschieht oft sehr direkt und persönlich. Das ist oft auch wenig auffällig, dieses Dienen. Es ist wenig öffentlichkeitswirksam, es ist wenig prestigeträchtig, aber es ist unendlich wichtig. Verwaltungstätigkeiten, Krankenbesuch gehört auch da hinein. Kirchenkaffee, Hilfe bei Behörden, wenn jemand mit den Behörden nicht klarkommt und einer nimmt sich seine an und sagt, zeig mir doch mal, was hat denn da der Notar geschrieben und wie kriegen wir das hin? Bautätigkeiten, Toilettenputzen, alles gehört letztlich unter diesem Begriff. Und Gott gibt diese Gabe des Dienens, der Dienstbereitschaft. Und es ist jetzt interessant, wie die Gebrauchsanleitung zu diesem Dienst beschrieben wird. Das ist dann ganz ähnlich mit den nächsten beiden Gaben. Ist jemand ein Dienst gegeben, so diene er. Was heißt das? Genauso wie dann im nächsten Vers gesagt wird, ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Was will Jesus uns damit sagen? Du mach das treu. Du mach das mit ganzer Hingabe. Wenn dir dieser Dienst gegeben ist, dann bitte diene um Gottes Willen. Gib dich da ganz rein. Mach keine halben Sachen. Nimm es ernst. Kultiviere im besten Sinne diese Gabe als deinen Schwerpunkt, wenn man so will. Baue sie aus. Übe das. Verbessere das. Häng dich rein. Man könnte als Sammelbegriff sagen Hingabe. Es geht hier, die Gebrauchsanleitung handelt von Hingabe. Das heißt nicht, dass du nur das machen sollst. Es kann sein, dass Gott dich zwischendurch auch andere Sachen machen lässt. Aber wenn Gott dir diesen speziellen Schwerpunkt oder diese speziellen Schwerpunkte anvertraut, geh denen nach. Und das erfordert Disziplin, Stetigkeit, Durchhaltevermögen und Konzentration. Entschuldigen Sie bitte den Vergleich, aber ich musste immer wieder, als ich über diesen Punkt nachdachte, an ein Interview denken, was ich mal vor einigen Jahren, komisch, was man sich so alles merkt, gelesen habe mit Jürgen Kohler. Die Älteren werden den noch kennen, wenn sie Fußballfans sind. Das war ein sehr starker Abwehrspieler, der gehörte 1990 zur Weltmeistermannschaft. Das war so ein knochenharter Manndecker eigentlich. Der spielte eine Position, die es heute im modernen Fußball so wahrscheinlich kaum noch gibt. Und in einem Interview hat er gesagt, wie er so gut geworden ist. Er hat gesagt, meine Trainer haben mir immer gesagt, trainiere deine Stärken. Trainiere das, was du richtig gut kannst. Das andere musst du auch so mitmachen, aber trainiere das, dass du dran bist am Mann. Dass du knallhart defensiv dazwischen gehst. Dass du deinen Gegner nicht entweichen lässt. Dass du immer richtig zum Ball und zum Mann stehst. Trainiere das. Der hat nicht groß trainiert, elegante Pässe wie Zinedine Zidane zu schlagen. Oder krasse Tore wie Miro Klose zu schießen. Der hat auch ab und zu mal ein Tor geschossen. Aber er hat das schwerpunktmäßig trainiert, seine Arbeit als knallharter Verteidiger, als Manndecker, als Defensivmann. Und ich denke, das ist ein gutes Beispiel. Wenn jemand Dienst gegeben ist, diene er. Verfolge das. Mach es gründlich. Und häng dich da ganz rein. Wie gesagt, das schließt nicht aus, dass du auch andere Aufgaben wahrnehmen kannst und sage nicht, okay, meine Aufgabe ist jetzt das Dienen und wenn jetzt jemand mal mich bittet, jemanden mit dem Auto abzuholen, mache ich das nicht. Doch, das gehört auch da rein. Dienen gehört übrigens, Auto abholen gehört auch da rein. Ab und zu hat Kohler auch mal ein Tor geschossen. Der hat nicht nur defensiv gespielt, aber der Schwerpunkt war klar. Hingabe an deine Aufgabe. Und das gilt auch für das dritte Werkzeug. Also prophetisch reden, bibeltreu, dienen mit Hingabe. Das dritte Werkzeug ist lehren. Ist jemand Lehre gegeben? So lehre er. Mache er das mit ganzer Hingabe. Gottes Wort auslegen, das heißt es. Gottes Wort erklären. Andere systematisch in der Bibel unterweisen. Wo ist der Unterschied zum prophetischen Reden? Die prophetische Rede basiert ja auch auf Lehre. Die soll ja auch bibeltreu, die muss bibeltreu sein. Wo ist der Unterschied? Im Akzent, prophetisches Reden ist nicht ohne Lehre, kann man sagen, aber nicht jedes Lehren ist prophetische Rede. Prophetische Rede schließt auch die Art ein, in der die Lehre präsentiert wird, öffentlich, in eine Situation hinein verkündigend. Lehre ist noch breiter angelegt, systematische Unterweisung, könnte man sagen, auch im Kindergottesdienst, auch im biblischen Unterricht geschieht Lehre, ganz wichtig. Das ist der Grundauftrag der christlichen Gemeinde. Sie wissen bestimmt, dass der Missionsbefehl in Matthäus 28 zugleich ein Lehrbefehl ist. Geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker und lehret sie. Halten, was ich euch befohlen habe. Macht sie zu guten Konfirmanden, zu guten Schülern eures Herrn. Die Lehre, liebe Gemeinde, ist die Basis jeder Gemeinde. Weil die Lehre die Richtung vorgibt. Weil die Lehre zwischen Wahrheit und Lüge unterscheidet. Und deswegen haben sie in dieser klassischen Beschreibung des Dienstes der Urgemeinde, Apostelgeschichte 2, Vers 42, was steht da an erster Stelle? Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Also in der Lehre, die Apostel in der Heiligen Schrift festgelegt haben. Und dann geht's in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Aber die Lehre der Apostel steht am Anfang. Das ist grundlegend. Und die Gemeinde braucht eine solide theologische Grundlage. Das ist unsere Verantwortung. Und die Ältesten tragen die Verantwortung dafür, dass die Lehre der Gemeinde klar ist und nicht verfälscht wird. Und dass sie intensiv die gesamte Arbeit der Gemeinde durchwaltet. Ich sage mal, von der Babygruppe bis zum Seniorenkreis. Das wird natürlich jeweils etwas anders vermittelt, aber das muss die Grundlage sein. Und denken Sie mal dran, wie Jesus die Emmaus-Jünger zur richtigen Erkenntnis gebracht. Er hat sie gelehrt. Die haben noch nicht mal gewusst, wer er war, haben ihn nicht erkannt, aber er hat sie gelehrt und im Nachhinein haben sie alles begriffen. Er lehrte sie. Und zur Lehre gehört die Auseinandersetzung mit falscher Lehre, mit Irrlehre. Das muss aufgedeckt werden. Wir müssen sagen, wo sagt die Bibel ja und wozu sagt die Bibel nein. Und wir müssen auch dieses ganze Verwirrspiel, was um das Reformationsjubiläum betrieben wird, aufdecken. Das Vermischen zwischen Wahrheit und Lüge aufdecken, auch das gehört zur Lehre, Abgrenzung von Irrlehre. Und wissen Sie, es ist besonders tragisch und ich denke, es ist ein aus dessen Sicht kluger Schachzug des Teufels, dass er die Gemeinde an dieser Stelle in unserer Zeit besonders angreift. Die Postmoderne ist ein systematischer Angriff auf die biblische Lehre, weil die Postmoderne uns weismachen will, das ist überhaupt nicht wichtig. Es geht überhaupt nicht um systematische Wahrheit. Es gibt ja sowieso nicht, behauptet die Postmoderne, zusammenhängende Gesamterklärungen der Welt, des Sinnes, des Menschseins, Gottes. Wir können uns nur Geschichten erzählen, narrativ. Du erzählst deine Geschichte, ich erzähle meine Geschichte. Und dabei entzündet sich ja vielleicht irgendein spiritueller Funke. Aber Jesus sagt, nein, lehret die Wahrheit, die ich euch offenbare in meinem Wort. Und leider haben sich auch die Evangelikalen teilweise sehr stark infizieren lassen von dieser Enttheologisierung, von diesem Zurückdrängen der Lehre. Und wir hatten gestern übrigens einen wunderschönen, gesegneten Malachitag in Bielefeld. Da wurde auch über diese Frage gesprochen. Und Gott hat es geschenkt, dass so um die 400 Menschen, es war wahrscheinlich einer der größten Malachitage bisher, in die große Sporthalle der Georg-Müller-Schüler kamen und wir haben gemeinsam studiert. Wir haben 4 Vorträge gemacht, den ganzen Tag über. Und es waren viele da, viele Ältere, aber auch sehr viele junge Menschen. Und sie haben ganz entgegen alle postmodernen Trends einen Tag lang intensiv studiert, nachgedacht. Und wir sind Gott dankbar für alles, was er da geschenkt hat. Und da habe ich auch auf dieses Buch hingewiesen von Os Guinness. Os Guinness ist ein christlicher Zeitanalytiker und der hat über die Not der Evangelikalen in unserer Zeit geschrieben, ein Buch unter dem Titel Fit Bodies, Fat Minds. Das heißt, fitte Körper, wir sind gut trainiert, gut ernährt, wir machen unsere Wellness, aber wir haben Fat Minds, das heißt ein verfettetes, faules Denken. Und der Untertitel lautet, Why Evangelicals Don't Think and What to Do About It. Warum Evangelikale nicht gern denken und was man dagegen tun kann. Das war früher mal ein klassisches Kennzeichen der Evangelikalen, dass sie gedacht haben, dass sie akademisch in der Weise interessiert waren, dass sie den Dingen auf den Grund gehen wollen, dass die Lehre im Zentrum stand. Und manche Evangelikale haben sich davon entfernt, weil sie so stark vom postmodernen Zeitgeist infiziert sind. Der Teufel greift die Lehre an, Fit Bodies, Fat Minds. Und das ein Symptom dafür ist, dass sie in manchen Glaubenswerken ein Überangebot an Wellness-Programmen haben. Es ist ja prinzipiell nichts gegen Wellness zu sagen. Also, dass jemand sich körperlich fit hält und sich auch mal schön entspannt, das ist ja okay, solange das nicht mit Esoterik verbunden ist. Aber wenn Sie den Eindruck haben, manche Glaubenswerke bieten mehr Wellness-Pakete als Bibelkurse an, dann ist irgendwas schief. Und dann zeigt das, wie die Gewichte verschoben worden sind. Und dann sehen wir, wie wichtig es ist, dass die Bibel die Lehre so stark betont. Francis Schaeffer hat ein Buch geschrieben, das ins Deutsche noch dann übersetzt wurde, Die große Anpassung der Zeitgeist und die Evangelikalen. Da beschreibt er auch diese Tendenz und wie wichtig es ist, dass wir zur klaren Lehre auf der Basis einer unfehlbaren, irrtumslosen Bibel zurückkehren. Und auch diese Lehre soll mit Hingabe betrieben werden. Ist jemandem Lehre gegeben? Der Lehre. Wir sind dankbar für die vielen Geschwister in unserer Gemeinde, die sich für die Lehre einsetzen, die sich für die Lehre einsetzen im Kindergottesdienst, für die Lehre im biblischen Unterricht, die mitarbeiten in den Bibelstunden, in allen möglichen Feldern der Verkündigung. Wir sind dankbar, dass auch der Dienst, den das ILZP tut, also die Informationsstelle für logoszentrierte Pädagogik mit David Winkelhake, dass die ihre Arbeit basiert auf der Lehre der Bibel und von dort ausgehend dann die Zeitströmung analysiert. Ist jemand Lehre gegeben? Der Lehre. Und nochmals, das heißt nicht, dass er sich weigert, meine Kiste zu schleppen. oder meine Toilette zu putzen. Es geht hier überhaupt nicht darum, dass einer nur seine Sache macht. Aber wenn der Herr dir bestimmte Dinge aufs Herz legt und dir bestimmte Gaben gegeben hat, verfolge sie und mach das intensiv. Und dann das vierte Werkzeug. Erstens prophetisch reden, bibeltreu, hatten wir gesagt, dienen mit Hingabe, lehren mit Hingabe. Jetzt das vierte Werkzeug, Ermahnung. Ist jemandem Ermahnung gegeben, so ermahne er. Da steht wörtlich im Griechischen das Wort parakaleo. Und das bedeutet eigentlich jemanden an seine Seite rufen. Und das macht die Tendenz deutlich. Jemanden an seine Seite rufen und ihn ermahnen. Das Wort kann man auch übersetzen mit ermutigen. Da ist beides drin. Es kann warnen bedeuten und trösten. Ruf ihn an deine Seite, ermahne ihn, warne ihn, tröste ihn. Das kann durch öffentliche Lehre geschehen. Hoffentlich tröstet auch die öffentliche Lehre in unserer Gemeinde. Aber dieser Punkt hier zielt besonders auf das Gespräch. Man könnte diesen Begriff auch frei übersetzen mit Seelsorge. Ruf sie an deine Seite, den Einsamen, den Entmutigten, den Zweifelnden, aber auch den Hochmütigen, den Selbstgerechten. Und ermahne, warne, ermutige, tröste. Gib ihm geistlichen Rat für konkrete Anliegen in seinem Alltag. Da schwingt auch mit, hilf dem Schwachen, trage mit und übernimm Verantwortung für deinen Bruder, für deine Schwester. Und wenn der Herr dir die Kraft gibt, dann auch für andere noch in deinem Umfeld. Also, prophetische Rede verkündigt die Wahrheit, Lehre systematisiert und erklärt die Wahrheit ausführlicher und Ermahnung bzw. Seelsorge wendet die Wahrheit an. Zeigt uns, was Gehorsam bedeutet, wie ganz praktische Lebensentscheidungen aufgrund der biblischen Wahrheit getroffen werden können, wie wir mit der biblischen Wahrheit Sorge und Angst und Zweifel und ungelöste Fragen und möglicherweise unbewältigte Schuld bewältigen können. Ermahnung und Gebrauchsanleitung wieder mit Hingabe. Mach's ganz, häng dich rein. Und dann schon das fünfte Werkzeug. Wir kommen jetzt schnell voran. Gibt jemand, so gebe er. Interessant. Dieses Geben kann einerseits eine Grundhaltung beschreiben. Paulus sagt mal in 1. Thessalonicher 1, Vers 5, wir haben euch auch Anteil an unserem Leben gegeben. Aber hier zielt es vor allem auf das praktische Geben. Und es schließt auch die Finanzen mit ein. Also dieses Wort steht zum Beispiel in 2. Korinther 8, Vers 2, wo es heißt, über eine Gemeinde in einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Die Schätze ihrer Freigebigkeit. Das ist auch bezogen auf die Finanzen, aber nicht nur. Hat jemand hier von Gott eine besondere Gabe, besondere Möglichkeiten? Der gebe. Aber wie? Und jetzt kommt wieder die Gebrauchsanleitung. Der gebe, ja, das Wort, was hier im Griechischen steht, kann man eigentlich übersetzen mit einfältig. Der gebe einfältig. Das heißt nicht, er gebe über seine Verhältnisse, er gebe naiv. Sondern dieses Wort hat zwei Akzente. Es heißt einmal aufrichtig. Er gebe mit lauterem Sinn, übersetzen manche. Transparent, einfältig, geradlinig, ohne Hintergedanken. Mit reinen Motiven. Nicht um einen persönlichen Vorteil dadurch zu erzielen, nicht um anderen Abhängigkeiten zu bringen, nicht um sich selber irgendwie groß herauszustellen, was für ein toller Geber er sei, sondern er gebe einfältig, mit lauterem Sinn, um Gott zu ehren und Geschwistern zu helfen. Und wie es um unsere Einfältigkeit bestellt ist, das sieht man manchmal, wenn uns für eine bestimmte Gabe, die wir machen, nicht gedankt wird. Ich meine, wir sollen schon danken, weil es auch zur Liebe untereinander gehört und nebenbei auch noch zum guten Benehmen. Also wir sollen schon danken. Aber es kann ja immer passieren und passiert im Alltag, dass einem für bestimmte Sachen nicht gedankt wird. Und wie gehe ich dann damit um? Bin ich dann zutiefst beleidigt und habe ich es schon getan und mir wurde nicht mal gedankt? Natürlich, es wäre richtig gewesen zu danken und es ist falsch nicht zu danken. Aber nun ist es mal leider nicht geschehen. Derjenige, der mir danken sollte, hat es irgendwie nicht gemerkt, dass er mir danken sollte möglicherweise. Wie reagiere ich dann? Bin ich dann einfältig und sage, Herr, du hast gesehen und du weißt, ich habe es aus Liebe zu dir getan und um dem Bruder und der Schwester zu helfen, es ist schon okay. Und es betrübt mich auch nicht, Herr. Oder bin ich so lange beleidigt, bis ich ein ganz graues Gesicht bekomme? Das ist die Frage. Und in der Bibel gibt es eben auch Gegenbeispiele, die zeigen, was einfältig geben nicht bedeutet. Denken Sie an Ananias und Sapphira, Apostelgeschichte 8. Die haben behauptet, also sie haben ihren Acker verkauft und sie hätten ja sagen können, wir geben, was weiß ich, 50%, wäre okay gewesen. Aber sie haben gesagt, wir geben alles. In Wirklichkeit haben sie aber nicht alles gegeben. Sie haben geschummelt, sie haben falsche Dinge vorgespielt. Sie waren nicht einfältig, nicht aufrichtig. Und Gott hat das sehr schwer geahndet. Oder denken Sie an das, was Jesus über die Heuchler, die Pharisäer, die heuchelnden Pharisäer sagt in Matthäus 6, Vers 2, die ihre guten Taten ausposaunen vor den Leuten. Und was sagt Jesus? Die haben ihren Lohn schon gehabt. Die wollten den Beifall der Öffentlichkeit und den haben sie bekommen. Na gut, sie haben alles bekommen, was sie wollten. Brauchen nichts anderes mehr von Gott zu erwarten. Das ist nicht einfältig, das ist nicht lauter. Das ist nicht aufrichtig. Und Gott sagt, wenn du gibst, dann gib lauter. Und dann hat dieses Wort auch noch einen zweiten Akzent, nämlich großzügig, opferbereit. Gib so opferbereit, dass du großzügig geben kannst. Lauter. Wenn einer gebe und wenn da jemandem auch ein bestimmtes Schwergewicht gegeben ist von Gott, er gebe lauter und opferbereit. Und dann das vorletzte Werkzeug, leiten. So jemand vorsteht, da steht im Text nicht so jemand, der Gemeinde vorsteht, das ist aber eingeschlossen, aber es kann auch andere Leitungsaufgaben umfassen, in der Familie, im Hauskreis, gegenüber meinen Kindern, meinen Mitarbeitern. Wenn jemand leitet, der tue das, das ist das Werkzeug und jetzt wieder die Gebrauchsanweisung, der tue das mit Spude, steht da im Griechischen, das heißt so viel wie Eifer. Wenn du leitest, leite mit Eifer, mit Fleiß, kann man auch übersetzen. Mit Sorgfalt, gründlich, nicht so mal mit der linken Hand, mal so eben aus dem Ärmel geschüttelt, sondern gründlich. Und wenn ich das gründlich machen will, muss ich mich auch gut vorbereiten. Ich muss Liebe investieren, Gedanken investieren, Kraft investieren, Zeit investieren. Das meint Gottes Wort hier. Wenn du irgendwo leitest, irgendwo vorstehst, wenn du eine Verantwortung für andere hast, dann mach das gründlich und gib alles, was du hast. Und ich wurde gestoßen auf ein Beispiel, wenn wir uns einfach nochmal klar machen wollen, was Gründlichkeit bedeutet, das einige von Ihnen vielleicht kennen. Sommer 1948, Zeit des Kalten Krieges, West-Berlin wie eine Insel der Freiheit mitten im Ostblock. Und dann beginnt am 24. Juni 1948 die sowjetische Besatzungsmacht mit ihrer Blockade. Und jetzt muss die Freiheit Berlins verteidigt werden. Und zu diesem Zweck wird dann die Luftbrücke, die berühmte Berliner Luftbrücke, eingerichtet, 322 Tage lang. Fast ein Jahr muss dieser Blockade standgehalten werden. 2,2 Millionen in der eingeschlossenen Stadt, rundherum der kommunistische Machtblock, die müssen jetzt versorgt werden. Und das geht nur mit Spude, mit Gründlichkeit. Man entwickelt einen ausgeklügelten Operationsplan für diese bevorstehende Zeit. Die Transportleistung wird von zunächst täglich 450 auf 11.200 Tonnen gesteigert. Man schafft Flugzeuge von Stützpunkten rund um den Globus heran. In Spitzenzeiten sind 400 Flugzeuge im ständigen Einsatz. Tankschiffe überqueren den Atlantik mit Benzin und Kerosin. Und besonders knifflig ist dieser Flugkorridor. Wie viele Flugzeuge können in einer bestimmten Zeit da entlang brausen? Laut einem Abkommen mit den Sowjets durften die Westmächte nur 3 Flugkorridore benutzen. Und jetzt haben sie 5 gestaffelte Flughöhen bestmöglich ausgenutzt. Es war genial organisiert. Das erste Flugzeug flog in einer Höhe von ca. 1500 Metern. Die nächsten 4 Maschinen stiegen in 3 Minuten Abständen jeweils ca. 150 Meter höher als die vorherige Maschine. Genial geplant. Und durch diese Methode gelang es, den Sicherheitsabstand zwischen den Maschinen gleicher Flughöhe auf 15 Minuten zu bringen, obwohl alle 3 Minuten ein Flugzeug in Tempelhof landen konnte. Geniale Logistik. Das Entladen der 10-Tonnen-Fracht dauerte anfangs noch über eine halbe Stunde. Später hat man das auf 10 Minuten runtergedrückt. In einem weltumspannenden Logistiknetzwerk waren 150.000 Personen im Einsatz. Auf insgesamt 280.000 Flügen wurden 2,3 Millionen Tonnen Güter nach Berlin transportiert. Der Tagesrekord lag bei 12.940 Tonnen. Das sind 22 Güterzüge bestehend aus 50 Waggons. Und jemand hat das mal ausgerechnet, addiert man alle Flugstunden, die damals absolviert wurden, dann ergibt das 35 Jahre Flugzeit. Die Gesamtstrecke aller Luftbrückenflüge betrug 175 Millionen Kilometer. Das ist 456 Mal die Entfernung von der Erde zum Mond oder das 1,17-fache der Distanz zwischen Erde und Sonne. Die Luftbrücke. Wie war das möglich? Eine logistische Meisterleistung von unvorstellbarem Ausmaß. Es wurde nichts dem Zufall überlassen. Es wurde alles genauestens vorausgeplant und systematisch optimiert. Warum diese unendliche Gründlichkeit und Sorgfalt? Weil so viel auf dem Spiel stand. Es galt die Freiheit einer eingeschlossenen Stadt, Millionen von Menschen zu verteidigen. Ein großartiges Beispiel für Sorgfalt. Was steht bei uns auf dem Spiel? Was ist der Dienst von Gemeinde? Gemeinde baut die Luftbrücke für verlorene Menschen im Feindesland des Unglaubens und der Schuld. Es ist alle Sorgfalt wert. Wie ernst nehmen wir das? Nehmen wir das mal so mit links mit? Ja, da ist auch noch Gemeinde. Irgendwie haben wir das zu tun. Oder ist uns das bewusst? Sorgfalt. Und das letzte Werkzeug, Barmherzigkeit üben. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Meistens wird es ja von Gott gesagt. Eleo, Kyrie eleison, das singen wir auch in unserer Liturgie. Herr, erbarme dich. Gott erbarmt sich über uns, weil wir es so nötig haben. Und so sollen wir auch dem helfen, der es nötig hat in unserem Umfeld. Barmherzigkeit üben. Da ist jemand in Not, innerlich oder äußerlich. Er braucht Hilfe. Und Sie wissen ja, in unserer Gesellschaft wird diese Hilfe oft professionalisiert. Man schiebt das an irgendwelche Vereinigungen oder behördliche Stellen ab. Die haben sich darum zu kümmern. Die sind ja zuständig. Aber wir sollen Barmherzigkeit üben. Und wie gut, wenn dann einer da ist, der an die Seite des Notleidenden tritt, der aufrichtig mitleidet, der tröstet, der sich reindenkt in die Situation, der berät, der barmherzig hilft. Viele andere haben die Not vielleicht noch nicht mal mitbekommen. Denen ist das überhaupt völlig am Blick vorbeigegangen, dass der Sorgen hat vielleicht. Oder aber sie kommen mit der Situation nicht klar. Dr. Rudolf Hamm hat gestern beim Malachitag darüber gesprochen, was es bedeutet zu evangelisieren unter Menschen, die krank sind und seelisch belastet. Und er sagt, es sind immer wieder Menschen da, die, weil sie in eine Not kommen, plötzlich alle Kontakte verlieren. Da ist jemand an Krebs erkrankt und sagt, seitdem das bekannt ist, ziehen sich alle meine Freunde zurück, weil sie damit nicht umgehen können. Weil sie mit der Not nicht umgehen können, weil es sie verunsichert oder weil es ihnen Angst macht. Barmherzigkeit üben. Anteilnahme ausdrücken, praktisch helfen, Krankenbesuch, Gefängnisbesuch, Einsame, Trauernde, Sterbende, Leute, die mit einer ganz konkreten, aktuellen Situation überfordert sind, sei es im Studium oder in der Schule oder mit ihrer Situation in der Seniorenresidenz. Barmherzigkeit üben. Und eine letzte Gebrauchsanleitung, übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Und dass er es gern tut, soll er auch vermitteln. Also wir sollen die Hilfe so geben, dass der andere sie auch leichter annehmen kann. Dass wir ihm nicht den Eindruck vermitteln, boah, ich helfe dir zwar, aber eigentlich habe ich überhaupt keine Lust, dir zu helfen. Und es ist mir eine solche Last, dir zu helfen. Und du kannst ganz schön froh sein, dass ich dir helfe. Denn ich bringe ein großes Opfer dafür. Das ist genau das Gegenteil von dem, was hier steht. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue es gern. Man kann es wörtlich übersetzen, so tue er es mit Fröhlichkeit und Freundlichkeit. Das ist eigentlich eine gute Übersetzung. So tue er es mit Fröhlichkeit und mit Freundlichkeit. Dann kann es der andere leichter annehmen. Paulus hat das geschrieben in 2. Korinther 9, Vers 7. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Nicht einen, der so ja, die Faust in der Tasche ballt und dann irgendwie doch das 10-Cent-Stück dann nochmal rauslässt. Sondern einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und wisst ihr, es zeigt noch etwas. Auch die Art, wie wir mit den Werkzeugen umgehen, ist dem Herrn wichtig. Deswegen gibt er das ja als Gebrauchsanleitung mit. Deswegen sagt er ja Fröhlichkeit und Freundlichkeit. Und diese Gebrauchsanleitung enthält zugleich eine Verheißung. Und diese Verheißung lautet, du musst nicht deinen Launen ausgeliefert sein. Denn sonst könnte man ja nicht sagen, tu es mit Freundlichkeit und Fröhlichkeit. Vielleicht ist dir gerade nicht nach Freundlichkeit und Fröhlichkeit zumute. Vielleicht willst du lieber meckern und mosern und so richtig deinen Ärger rauslassen oder einfach sagen, lasst mich doch in Ruhe und weg und Schluss. Und hier in dieser Gebrauchsanleitung steckt die Verheißung, dass der Herr uns nicht unseren Stimmungen ausliefert, sondern dass natürlich in bestimmten Situationen es uns einfach nicht gut geht und wir uns auch überwinden müssen. Und das heißt auch nicht, dass wir immer strahlen müssen. Wir dürfen auch sagen in der Gemeinde, dass wir ganz schlecht drauf sind und dass wir ganz unter Druck sind und dass uns manches ganz schwer fällt. Das gehört ja auch zur Transparenz. Aber der Herr sagt, ich will dir es schenken, diese Fröhlichkeit, diese Freude. Du bist kein Dauerstrahlemann, aber das soll die Grundhaltung deines Lebens sein. Und du musst den Stimmungen nicht nachgeben. Und du musst den Ärger, der da hochkommt, dass er hochkommt, kannst du nicht verhindern. Aber du musst nicht rauslassen. Du musst das böse Wort nicht sagen. Du musst die Tür nicht so laut zuschlagen. Du musst vielleicht auch die böse Mail nicht schreiben. Freundlichkeit und Fröhlichkeit. Und wir fallen da immer wieder und dann können wir und sollen uns auch entschuldigen und die Sache in Ordnung bringen. Aber der Herr will das schenken. Diese Art von Gebrauchsanleitung soll uns ganz praktisch helfen. Wir kommen zum Schluss. Was für eine Fülle hält der Herr für seine Gemeinde bereit? Ich darf es nochmal zusammenfassen. Erstes Werkzeug, prophetisch reden, Gebrauchsanleitung, bibeltreu. Zweites Werkzeug, dienen mit Hingabe. Drittes Werkzeug, lehren mit Hingabe. Viertes Werkzeug, ermahnen, ermutigen mit Hingabe, also Seelsorge. Fünftes Werkzeug, geben, aufrichtig und opferbereit. Sechstes Werkzeug, leiten, sorgfältig, denken Sie an die Luftbrücke. Und siebtes Werkzeug, Barmherzigkeit üben mit Freude und Fröhlichkeit. 7 Werkzeuge, 7 Gebrauchsanweisungen. Das ist wie ein Handbuch aus der Ewigkeit. Das ist wie ein Prospekt zum fröhlichen Mitarbeiten in der Gemeinde Jesu Christi. Hier finden wir keine strenge systematische Anordnung. Die Punkte sind eher bunt durcheinander gewürfelt und das hat bestimmt auch seine Absicht. Vielleicht will Paulus uns zeigen, wie eng die Gaben ineinander greifen und dass es hier nicht eine künstliche, systematische Trennung gibt, sondern dass diese Gaben auch eng beieinander bleiben müssen, weil wir einander ja brauchen. Und deswegen sind diese verschiedenen Kategorien so eng miteinander verzahnt. Und oftmals werden wir auch eingesetzt in Bereichen, die nicht unsere Stärke sind, weil es einfach momentan nötig ist. Ich denke an eine ältere Schwester aus unserer Gemeinde, die abends nur noch ungern mit dem Auto wegfährt, weil es für sie schwierig ist. Und wenn es dann dunkel ist und man mit dem Licht klarkommen muss, es ist nicht leicht für sie. Und trotzdem versucht sie, wenn irgend es geht, doch zu fahren, weil bestimmte Leute davon abhängen, dass die mit zur Bibelstunde kommen. Das ist jetzt nicht ihre Hauptaufgabe, das ist nicht ihre große Leidenschaft, abends im Auto durch Hannover zu fahren. Aber sie macht es trotzdem. Aus Liebe zum Herrn, aus Liebe zu den Mitgeschwistern, damit die eine Chance haben, mitzukommen zur Gemeinde und dabei zu sein. Und wir sehen noch etwas, diese Gebrauchsanleitungen, die sind nicht technisch, sondern sie zielen alle auf unsere Herzenshaltung. Und darum macht Paulus deutlich, es ist wichtig, dass du mit dem Herzen dabei bist, mit Freudigkeit. Weißt du, deine Haltung ist dem Herrn noch wichtiger als deine Handlungen. Und darum betont Paulus hier jeweils bei der Gebrauchsanleitung die innere Haltung. Und so macht der ganze Zusammenhang klar, dass diese Gebrauchsanleitungen nicht nur für das jeweilige Werkzeug gelten, bei dem sie erwähnt werden, sondern jede dieser Gebrauchsanleitungen gilt eigentlich für alle Werkzeuge. Bibeltreu soll nicht nur die prophetische Rede sein, sondern auch die Lehre und wie wir Seelsorge machen und mit welchen Prinzipien wir Barmherzigkeit üben und was wir den Menschen raten. Dann die zweite Gebrauchsanleitung, Hingabe. Das ist nicht nur wichtig für die Punkte, wo es hier steht. Dienst, Lehre, Seelsorge, sondern Hingabe ist natürlich auch für die prophetische Verkündigung wichtig. Hingabe ist beim Geben wichtig. Hingabe ist beim Barmherzigkeit üben wichtig. Bei allem. Und dann das nächste, geben aufrichtig, großzügig, das ist nicht nur fürs Geben wichtig, dass wir klare Motive haben, dass wir großzügig sind, dass wir im besten Sinne einfältig sind, das ist für jede dieser Dienstwahrnehmungen wichtig. Und Sorgfalt, Sorgfalt gilt nicht nur beim Leiten, Sorgfalt gilt beim Lehren, in der Seelsorge, beim prophetischen Verkündigen, beim Barmherzigkeit üben. Sorgfalt gilt immer. Sorgfalt gilt in jedem Dienst, den wir für den Herrn tun. Und mit Freude und Fröhlichkeit, das ist nicht beschränkt auf das Üben von Barmherzigkeit, sondern Freude und Fröhlichkeit soll unseren gesamten Dienst durchziehen und ist auch eine Verheißung für den gesamten Dienst, den der Herr für uns vorgesehen hat. Interessant ist vielleicht noch, dass der Aspekt der Hingabe dreimal erwähnt wird, bei den Werkzeugen 2 bis 4. Auch das haben wir gestern gesehen, die Hingabe, diese Herzenshaltung steht ganz besonders im Gegensatz zum Zeitgeist der Postmoderne. Weil die Postmoderne sagt, es geht ja nicht um Gut und Böse, es geht nicht um richtig und falsch, sondern es geht um die Frage, was tut mir gut, was stellt meine Bedürfnisse, was bringt es mir, wie fühle ich mich dabei, wie geht es mir dabei. Das ist typisch postmodern. Und das ist total entgegen dem, was die Bibel von uns will, was der Herr von uns will. Und auch deswegen passt es, dass dieser Aspekt der Hingabe hier so besonders betont wird. Weil Hingabe genau das Gegenprojekt zur Postmoderne ist. Die Postmoderne sagt, Relativismus statt Wahrheit, Konsumdenken statt Hingabe, Individualismus statt Nachfolge, Bedürfnisorientierung statt Dienst. Und Gott sagt Hingabe, sei ganz sein, gib dem Herrn, was du hast, und dann wird er dich führen. Und diese innere Haltung, die muss der Herr in uns wirken. Die können wir uns nicht irgendwie abzwingen, aber er will sie in uns wirken und wir dürfen ihn darum bitten. Bibeltreu, hingegeben, aufrichtig, opferbereit, sorgfältig, freundlich und fröhlich. Herr, schenk uns diese Haltung. Wissen Sie, wenn man das so studiert, dann können einem die Beine ganz schön schwach werden. Wenn es auf uns ankäme, wäre das ganze Projekt Gemeinde zum Scheitern verurteilt. Aber es ist Gottes Weg. Und es ist Gottes Prinzip, es mit uns zu machen. Was für eine Ehre. Wissen Sie, Gott schickt nicht einfach zusätzlich ein paar perfekte Engel. Das wäre doch auch mal ein Gemeindeaufbaukonzept, die uns ein paar Aufgaben abnehmen. Gott sagt, für ein paar Werkzeuge schicke ich so ein paar Gemeindeengel und denen gebe ich dann bestimmte Gaben, die sorgen sozusagen für das Gerüst und dazwischen könnt ihr euch dann einreihen und dann kann nicht mehr viel passieren. Aber so macht Gott es nicht. Er macht mit uns. Und dieser Grundsatz gilt schon im Alten Testament. Wissen Sie, was in Psalm 8, Vers 4 steht? Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob dir zubereitet, um deiner Feinde willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Durch Kinder und Säuglinge, damit am Ende klar ist, die Ehre gebührt Gott und ihm allein. Und er hat's getan. Und deswegen stellt er uns an die Arbeit. Deswegen gebraucht er sie und dich und mich. Und er drückte uns den Werkzeugkasten in die Hand, die einzelnen Werkzeuge, die Gnadengaben. Und er bezieht uns wirklich ein. Wir sind nicht einfach Statisten, die da so halb in Trance mitlaufen und wie Marionetten an den Fäden gezogen werden, sondern er bezieht uns mit ein. Deswegen ja diese Gebrauchsanleitung. Da sind wir wirklich gefragt, auch wenn wir es nur durch seine Kraft vermögen. Und das ist beides zugleich am Ende. Ermutigung und Verantwortung. Denn wenn die Dinge so stehen, dann kann sich keiner rausreden. Dann kann keiner sagen, ich bin zu schwach, ich bin charakterlich zu instabil, ich habe dieses nicht und kann jenes nicht. Sondern Gott sagt, ich statte euch aus. Und du kannst mit dem, was ich dir geschenkt habe, so viel wirken. Und wenn du nicht mehr aus dem Haus kannst, und wenn du am Tag nur noch Kraft für 2 Stunden hast, du kannst beten und du kannst Geschwister anrufen. Du kannst so viel, wenn du mir vertraust. Keiner kann sich rausreden, aber es hat auch keiner Grund, mutlos zu werden. Keiner. Denn für uns gilt genau das Gleiche, was Paulus über sich gesagt hat, wie er mit bestimmten Begrenzungen nicht klarkam. Und dann hat Gott ihm was gesagt? Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, beziehungsweise meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und darum ist es biblisch völlig abgesichert, was Wilhelm Krummacher tröstlich gedichtet hat und womit ich jetzt schließe. Da sagt er zu Gott, Das war ja so dein Wesen von alten Tagen her, dass du dir hast erlesen, was arm, gebeugt und leer, dass mit zerbrochenen Stäben du deine Wunder tatst und mit geknickten Reben die Feinde untertratst. Gott braucht keine starken Menschen. Gott braucht keine perfekten Christen. Aber er gebraucht zerbrochene Stäbe und geknickte Reben. Und er kommt zu seinem Ziel. Herr Jesus Christus, danke, dass du so handelst. Und dass du uns wirklich einbeziehst. Dass du deiner Gemeinde Gnadengaben schenkst. Herr, wir merken aber auch, in was für eine große Verantwortung uns das stellt. Und wir bekennen und wir wissen, wir sind dessen nicht würdig. Und wir werden, solange wir hier auf dieser Erde sind, dessen niemals würdig werden. Danke, dass du es trotzdem mit uns wagst, Herr. Und dass du immer wieder vergibst, wenn wir mit Erschrecken feststellen müssen, wie sehr wir auch in diesem Sog des Zeitgeistes oft noch drinstecken. Aber bitte, hol uns da immer wieder raus, mach uns das immer wieder klar und schenke uns ein hingegebenes Herz, das dir gerne dient und das darum auch den Geschwistern gerne dient und das darum auch den Verlorenen dieser Welt gerne dient. Herr, erbarm dich über uns. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.